Pater Cornelius, unser neuer Papst hat sich den heiligen Franziskus als Namensgeber erwählt, obwohl er Jesuit ist. Das hat alle völlig überrascht. Wie ist es Ihnen denn damit ergangen?
Ja, mich hat das natürlich auch überrascht aus mehreren Gründen. Zunächst einmal überhaupt ein neuer Name, also ein Name, der bisher in der Papstgeschichte noch nicht verwendet wurde, zu dem der erste Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri. Beides spricht tatsächlich ja für einen neuen Anfang, Signal für einen neuen Anfang. Das war das Erste, was mich überrascht hat. Und dann natürlich der Name Franziskus, Franz von Assisi, also der Name, der ja auch für bestimmte Werte, für Haltungen steht. Und vieles davon, zumindest das, was ich bisher gehört und gelesen habe, sind ja Dinge, die dem jetzigen Papst auch bisher immer wichtig waren. Ein sehr bescheidenes Auftreten, ein einfacher Lebensstil, eine Nähe zu den Armen, nicht nur im Sinn einer Mildtätigkeit und einer besonderen Aufmerksamkeit für die Armen, sondern auch ein prophetisch-politisches Eintreten für die Armen. Also alles Dinge, die wir auch mit Franziskus von Assisi verbinden, etwas, was ihm wichtig ist und was er auch in seinem Namen jetzt gewisserweise, so lese ich das, zum Programm erhoben hat.
Mhm. Sie selbst sind Franziskaner und leiten als Provinzial die deutsche Franziskanerprovinz. Pater Cornelius, wie haben denn Ihre Mitbrüder auf die Namenswahl des neuen Papstes reagiert?
Insgesamt glaube ich, ja, sehr erfreut, wobei das Interessantere ich noch finde, dass sich bei uns jetzt, nicht nur bei mir, in vielen Häusern Menschen gemeldet haben, um einfach nachzufragen, wie wir das empfinden. Das zeigt für mich ja auch, wie sehr Franziskus nach 800 Jahren dieser Name noch für ein Programm steht, welche Hoffnungen er wecken kann, welche Erwartungen. Der arme Papst ist jetzt auch sehr überlastet und überbeladen mit Erwartungen, aber es zeigt eben, wie Franziskus und sein Leben vor 800 Jahren bis heute noch Strahlkraft hat. Und ich sag mal, das hat mich vielleicht fast noch mehr gefreut, als dass der Papst jetzt diesen Namen trägt.
Was verbindet sich denn bei den Franziskanern mit dem Namen des heiligen Franziskus? Wofür steht er?
Zunächst mal, das ist so eine Anekdote, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, Francesco war ursprünglich eigentlich ein Spitzname. Also Franziskus war nicht auf Franziskus getauft, sondern er hieß Giovanni, Johannes. Sein Vater war ja Kaufmann, er hat geschwärmt so für französische Stoffe, französische Mode, für Frankreich. Und er nennt seinen Sohn Francesco, das ist ein Kosename, in Anlehnung an Frankreich. Und dieser Name wird dann eben durch das Leben dieses Franziskus zu einem Programm für einen eigenen Lebensstil, für ein eigenes Charisma in der Kirche. Für was er genau steht, ist schwierig, weil man natürlich so ein Charisma ganz unterschiedlich auch deuten kann. Und ich denke, wenn Sie verschiedene Mitbrüder fragen, bekämen Sie auch ganz verschiedene Antworten. Aber er steht für mich für eine leidenschaftliche Liebe zu Christus. Das möchte ich bewusst mal am Anfang nennen. Franziskus, der auch ja mit seinen Stigmata in das Leiden Jesu eingeht, der das Evangelium leben will. Das ist so der Grundimpuls seines Lebens, das Evangelium leben. Er steht für die Liebe zur Armut, und zur Armen. Franziskus ist ja nicht nur jemand, der ästhetisch, sag ich mal, ein armes Leben führen will, sondern mit seinen Brüdern auch einen Standortwechsel vollzieht. Die Fratres Minores, die minderen Brüder, stellen sich auf die Seite derer, die auch gesellschaftlich am Rand stehen. Er steht für eine zärtliche Liebe zur Schöpfung. Er steht für, heute sehr aktuell, seine Begegnung mit dem Sultan in Ägypten, für einen respektvollen, friedlichen Dialog, interreligiösen Dialog, Dialog der Kulturen, etwas, was im Mittelalter damals im Zeitalter der Kreuzzüge tatsächlich sehr auffallend war. Also es sind viele Punkte für eine große Brüderlichkeit, das ist vielleicht noch wichtig, das Brudersein einander und mit allen Menschen war ein wichtiges Anliegen für Franziskus. Gut, es gibt sicherlich noch andere Punkte, aber das wären für mich so zentrale Schlagworte für das, was franziskanisch heißt.
Pater Cornelius, Sie haben gerade schon zuvor die Erwartungen angesprochen, die alle jetzt auch an Papst Franziskus haben. Welche besonderen Erwartungen verbinden sich denn für den Franziskanerorden mit der Namenswahl unseres neuen Papstes?
Ich kann nicht für den Franziskanerorden sprechen, für den ganzen Orden schon mal gar nicht. Ich kann noch nicht einmal für unsere Provinz sprechen, weil ich glaube, dass Brüder hier auch sehr unterschiedliche Erwartungen haben. Aber ich möchte mich mal persönlich einfach beziehen auf die ersten paar Sätze, die es ja nur waren bei seinem ersten Auftreten am Mittwochabend. Gemeinsam einen Weg gehen, Also die Kirche als das Volk Gottes, das gemeinsam unterwegs ist. Natürlich, der Papst hat eine ganz herausgehobene Stellung. Er ist verantwortlich für das Ganze, er geht voran. Und trotzdem geht er auch als Papst mit allen gemeinsam einen Weg. Das war für mich so ein Schlagwort. Dann diese sehr berührende Geste, füreinander zu beten, einander Segen zu sein. Wir brauchen einander, auch die verschiedenen Charismen und Ämter in der Kirche brauchen einander. Also das ist für mich ein Ausdruck auch von Brüderlichkeit. Er hat auch tatsächlich ausdrücklich das Wort Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit genannt. Also das waren für mich schon so erste Akzente, die auch Erwartungen ausdrücken, die ich damit verbinde. Was ich auch interessant fand, ob das bewusst von ihm so war, weiß ich nicht. Er hat sich ja nicht als Papst vorgestellt, auch nicht als Pontifex Maximus oder als Inhaber des Petrusdienstes, sondern als Bischof von Rom. Gut, ich denke, das ist sicherlich auch ein Zugehen auf die Diözese von Rom gewesen, die plötzlich einen Papst vom Ende der Welt als Bischof hat, wie er das formuliert hat. Aber ich denke, dass die Formulierung, ich bin Bischof von Rom, auch im ökumenischen Dialog noch einmal einen besonderen Klang hat und ökumenisch vielleicht besser gehört werden kann als andere Bezeichnungen, auch wenn es natürlich immer um das gleiche Amt geht.
Wir haben ja jetzt mit Papst Franziskus nun erstmals auch einen Jesuiten auf dem Stuhl Petri. Könnte dies auch Impulse für das Ordensleben geben?
Grundsätzlich finde ich es interessant, dass ein Ordensmann Papst wird. Ich meine, eigentlich ist die Lebensform als Ordenschrist etwas, was nicht zur Hierarchie der Kirche gehört. Das sind eigentlich zwei verschiedene Pole der Kirche, die sich nicht gegenüberstehen oder sich nicht ausschließen, aber die schon ihren eigenen Stand in der Kirche haben. Also angefangen vom alten Mönchtum, von dem gesagt wurde, die Mönche sollten den Bischof meiden, damit sie nicht von ihm in der Hierarchie vereinnahmt werden, bis hin zu Franziskus, der den Brüdern damals gesagt hat, sie sollten sich hüten, irgendwelche Ehrenstellen oder Privilegien in der Kirche zu haben. Er wollte sie eben als mindere Brüder an der Basis behalten. Also insofern sind, ich sag mal, Hierarchie, Amt in der Hierarchie und Charisma des Ordenslebens eigentlich unterschiedliche Pole in der Kirche. Aber wenn es jetzt tatsächlich zum Beispiel in Papst Franziskus zusammenfällt, ist das für mich auch ein Zeichen, dass beides zusammengehört. Hierarchische Struktur und Charisma gehören zusammen und brauchen einander.
Als Erzbischof von Buenos Aires hat sich Kardinal Bergoglio, unser jetziger Papst Franziskus, für die Armen besonders eingesetzt. Er wollte ihnen nahe sein und ging auf die Menschen zu. Und er wollte auch mit seinem Leben Zeugnis ablegen. Er lebte auch als Kardinal und Erzbischof äußerst bescheiden. Das wollte einst auch der heilige Franziskus durch sein eigenes einfaches Leben überzeugen und andere auf den Weg mitnehmen zu Gott. Drückt sich hierin auch ein weiterer Gedanke der Evangelisierung aus?
Ja, das hat der Papst ja sofort am Mittwochabend gesagt. Auch dieses Wort von der Evangelisierung, den Menschen das Evangelium bringen. Und hat das ja auch, wie ich gelesen habe, jetzt gleich in einer Ansprache nochmal thematisiert, Evangelisierung. Ich denke, dass das sehr wichtig ist, aber das haben auch schon die beiden letzten Päpste ja sich zum Anliegen gemacht. Kirche hat natürlich heute eine Menge interner Probleme, die ganzen Fragen der Missbrauchsskandale, die Fragen nach notwendigen Reformen, die sicherlich unterschiedlich beurteilt werden, Strukturfragen, das sind alles wirklich wichtige Dinge, die meiner Meinung nach angegangen werden müssen. Aber das Entscheidende ist meiner Meinung nach schon, dass wir als Kirche, und das betrifft natürlich den Papst an erster Stelle, dass wir als Kirche Evangelium verkünden, frohe Botschaft bringen, uns an Christus festmachen und Christus zu den Menschen tragen und uns von Christus selber prägen lassen. Und das ist etwas, was für Franziskus ganz wichtig war. Das ist ja der erste Satz seiner Regel. Die Brüder sollen das Evangelium beobachten, nach dem Evangelium leben. Das war so die Grundintuition seines Lebens. Und ich glaube, dass das auch die Kirche braucht. Was Neuevangelisierung heißt heute, das ist dann nochmal eine schwierige Sache, wie man das konkret macht. Auch die Synode letztes Jahr hat er ja viele Ideen gesammelt, aber auch kein Rezept für die ganze Welt gefunden, das es auch nicht gibt. Also darüber kann man sicher unterschiedlich diskutieren, was heißt heute Neuevangelisierung, aber dass es darum geht, Evangelium zu leben und Evangelium zu bezeugen und nicht nur Strukturfragen zu klären, das ist für mich eigentlich sehr klar.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, der vielleicht Beleuchtung verlangt. Wir erleben nämlich zum ersten Mal in der Kirchengeschichte einen Papst, der den Namen Franziskus für sein Pontifikat erwählt hat. Der heilige Franziskus verzichtete damals im ausgehenden 12. Jahrhundert auf jeglichen Reichtum. Dadurch war er vielen auch suspekt. Und das Papstamt war von alters her immer schon mit besonderen Insignien gesegnet. Pater Cornelius, sehen wir in der Wahl des Namens Franziskus nun auch einen Wandel im Papstamt selbst und in der Darstellung des Papstes in der Öffentlichkeit?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass das Papstamt sich tatsächlich auch schon bisher stark gewandelt hat. Die Tiara wird nicht mehr getragen und Päpste treten heute schon anders auf als noch vor 30 oder 40 oder 50 Jahren. Auch der letzte Papst hat ja dann die Tiara aus dem Wappen genommen, Benedikt XVI. Also das sind alles nur Kleinigkeiten, aber es zeigt, dass das Papstamt im Wandel ist. Ich glaube, dass solche Veränderungen immer auch durch den jeweiligen Träger geschehen. Natürlich muss man Strukturen vielleicht ändern, aber die Frage ist immer auch, wie bekleide ich ein Amt? Egal, ob ich Papst bin oder Bischof oder Pfarrer oder eine andere Aufgabe in der Kirche ausfülle, ich präge Strukturen mit meiner Person. Und ich glaube schon, dass der jetzige Papst, so wie ich ihn erlebt habe in diesen ersten Tagen, auch in den Medien, mit seiner bescheidenen, einfachen, aber auch irgendwie wieder bestimmten Art diesem Amt ein neues Gesicht geben kann. Das glaube ich schon. Wohin das führt, weiß ich nicht. Ist Spekulation momentan, das kann ich nicht sagen.
An unserem Papst Franziskus beeindruckt seine Offenheit, sein Zugang auf die Menschen. Er scheint jeden so anzunehmen, wie er gerade ist. Das ist natürlich auch ein Weg gewesen, den der heilige Franziskus für sich gewählt hatte. Kann denn heute Papst Franziskus damit auch die Menschen erreichen, die sich vielleicht weit von der Kirche entfernt haben oder keinen Glauben haben?
Ja, ich hoffe es, dass eine Neugestaltung des Papstamtes, eine innere Erneuerung der Kirche, die sicherlich jetzt nicht nur am Papst hängt und an diesem Papst hängt, aber dass eine Erneuerung der Kirche auch wieder Kirche glaubwürdiger macht und mehr Menschen anspricht. Das ist meine große Hoffnung. Ich meine, das andere, da muss man ja auch realistisch sein, das ist eine Spannung, die man nicht leicht auflösen kann. Das ist selbst bei Franziskus so. Also auf der einen Seite dieses Zugehen auf die Menschen, auf ihre konkrete Situation, auf ihre Not, die sie haben, auf die Fragen, die sie haben. Und auf der anderen Seite in der Treue zum Evangelium auch Dinge bewahren, im guten Sinne bewahren, die nicht aufgebbar sind. Ich meine, man kann diese Linie bis auf Jesus zurückbeziehen. Jesus, der sich einerseits über das Gesetz hinwegsetzt als gläubiger Jude, weil er sagt, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Der andererseits aber auch sehr radikal und ja, manchmal auch hart Dinge einfordert, auch in der Nachfolge. Also diese Spannung zwischen Zugehen auf den konkreten Menschen in der Situation und einer Radikalität, die sich aus der Beziehung zu Gott oder zu Jesus ergibt, diese Spannung bleibt auch bei Franziskus. Es gibt einen sehr schönen Brief von Franziskus an einen Bruder, der damals in der Bruderschaft Verantwortung trug. Dieser Minister, dieser Bruder hatte sich über andere Brüder aufgeregt und wollte von seinem Amt entpflichtet werden. Und er schreibt dem Franziskus, du sollst nicht wollen, sie möchten bessere Christen sein. Also das ist für mich ein Spitzensatz franziskanischer Geistlichkeit. Ändere die Menschen nicht, kritisiere nicht an ihnen herum, nimm sie an, wie sie sind. Du sollst nicht einmal wollen, sie mögen besser sein, sie sind, wie sie sind. Das ist der eine Pol. Aber der gleiche Franziskus kann gegen Ende seines Lebens auch sehr hart werden, wenn Brüder ja sich außerhalb des Gehorsams rumtreiben, wie er sagt, wenn Brüder nicht mehr katholisch sind, auch das ist eine Formulierung von ihm, da kann er auch sehr fordernd werden. Also zugehen, ohne eine Laissez-faire-Haltung der völligen Beliebigkeit abzugleiten, das ist eine Spannung, die wahrscheinlich nie aufzulösen ist.